Es ist wieder so viel passiert. Die letzten Wochen waren geprägt von der Debatte um die Bezahlkarte, mit der geflüchtete Personen eben ausgestattet werden, um ihnen nicht Bargeld in die Hand zählen zu müssen, weil man meinte, dass das Bargeld eben ein besonderer Faktor ist, der die Migration hierher anheizt und befördert. In diesen migrationspolitischen Fragen und den öffentlichen Debatten drehen wir uns aber immer wieder seit Jahrzehnten im Kreis. Zum Teil brauchen wir Zuwanderung, zum Teil wird sie auch abgelehnt und man möchte angeblich in Anführungsstrichen die Fluchtursachen bekämpfen. Das ist so ein Evergreen. Und irgendwie scheint die mediale Landschaft da nicht so recht voranzukommen in der Behandlung dieser Fragen. Und das ist heute unser Thema, diese historische Perspektive auf den medialen Umgang mit Migration in Quoted. Und unser Gast ist Steven Ampalagan, Buchautor, Berater und Theologe aus Wuppertal. Ich bin Nils Minkmar, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Quoted, der Medienpodcast, ein Format der Zivis Medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Nadja Sabura, mein Co-Host, ist dann in der kommenden Folge von Quoted wieder dabei. Jeder vierte Mensch in Deutschland kann auf eine internationale Geschichte seiner Familie zurückblicken. Und wir leben also längst in einer vielfältigen und diversen Gesellschaft. Migration ist überhaupt keine Besonderheit mehr und keine Ausnahme. In der medialen Reflexion allerdings wird sie dazu gemacht. Denn das ist nun mal die Logik der Medien. Wir berichten eigentlich immer darüber, wenn es nicht klappt, wenn was passiert, wenn sich ein Skandal ereignet. Und der Alltag, wo es funktioniert, das ist wahnsinnig schwer in den Medien wiederzufinden. Das heißt, bei Silvesterkrawall in Neukölln, bei Gewalttaten, bei Verbrechen und auch immer wieder in der Reaktion auf dem, was teilweise durch die Politik und auch durch die extreme Rechte vorgegeben wird, da nehmen Medien Migration in den Blick. Aber ganz, ganz selten wird darauf zurückgeblickt, was Migration für Deutschland im Positiven bedeutet hat, wie die Migrantinnen und Migranten dieses Land aufgebaut haben und wirklich dieses Wirtschaftswunder nach dem Krieg perpetuiert haben und auch die Gesellschaft hier eigentlich offener und lebenswerter gemacht haben, weil nichts schlimmer ist ja als eine Uniformität der Gesellschaft und eine monokulturelle Gesellschaft. Insofern ist das eine Entwicklung, die man eben nicht nur kritisieren muss, die man nicht nur unter dem Aspekt beschreiben muss, wie kann man Migration verhindern, wie gehen die Leute wieder weg. Diese Schlagzeile oder das Titelbild des Spiegels, in dem der Bundeskanzler sagt, wir müssen im großen Stil abschieben, war relativ typisch für diese Debatte. Man sagt, eigentlich ist der Normalfall, dass in Deutschland nur Deutsche wohnen und alles andere ist die Ausnahme. Aber das entspricht eben nicht mehr der Wahrheit. Wie können Medien diesen Diskurs verändern? Wie kann man der Realität gerecht werden? Auch im Hinblick darauf, dass sich ja auch das mediale Publikum sehr stark unterscheidet, dass Menschen mit internationaler Geschichte teilweise ganz andere Medienbedürfnisse und Interessen haben, als das, was für eine herkömmliche und auch zum Teil veraltete Bevölkerung angeboten wird. Medien liefern heute die Repräsentation unserer Gesellschaft, das heißt in einer Zeit, in der die Menschen weniger in die Kirche gehen und weniger an etwas Höheres glauben, schaut man sehr viel drauf, wie wird die Gesellschaft abgebildet, wie sehen wir uns selbst, welches Bild wird reproduziert. Und da sind die Medien, vor allem immer noch das Fernsehen als wichtigstes Massenmedium, natürlich aber auch die Tageszeitung, die Online-Medien, ein ganz wichtiger Spiegel der Gesellschaft und ein Schauplatz der Debatten. Für ganz viele Menschen, die in der Kindheit nach Deutschland gekommen sind, den Eltern vielleicht nicht so gut Deutsch sprachen, waren auch die öffentlich-rechtlichen Angebote für Kinder, damals Sendung mit der Maus und vieles andere, ein ganz wichtiger Schlüssel, um klar zu werden, was ist das eigentlich für ein Land, in das wir hier gezogen sind, wie spricht man und wer heute mit Menschen, die so eine Migrationserfahrung noch haben, sich unterhält, die jetzt schon vielleicht im besten Alter sind, um die 50, der wird schnell hören, wie wichtig so Kinderprogramme waren, zum Beispiel wie wichtig Radio war, um anzukommen in der bundesdeutschen Normalität. Diese Erfahrung hat auch unser heutiger Gast gemacht, Steven Ampalagan. Er kam mit seinen Eltern aus Sri Lanka nach Wuppertal und heute arbeitet er als Geschäftsführer der Strategieberatung Demokratie in Arbeit, ist sehr viel auf den sozialen Plattformen unterwegs und hat ein sehr, sehr wichtiges und sehr empfehlenswertes Buch vorgelegt, das im Fischer Verlag erschien und es trägt den Titel Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Stephen Ampalagan, Sie sind Publizist und Journalist und als solcher beobachten Sie natürlich ganz besonders wachsam das Mediengeschehen. Wie haben Sie jetzt diese Debatte um die Einführung der Bezahlkarte empfunden? War das so eine Art, naht ihr euch wieder schwankende Gestalten, dass man immer wieder dieselben Sachen diskutiert oder sehen Sie auch eine gewisse Veränderung gar zum Besseren in solchen Debatten?
Ich habe ja das Gefühl, dass es in der politischen Kommunikation zwei große Schubladen gibt. Die werden vor allen Dingen vor großen Wahlen aufgezogen, Bundestagswahl oder die Bayerische Landtagswahl. Und das eine ist die Kinderstadt in der Schublade. Da geht es dann um Ausländer oder irgendwelche arabischen Jugendlichen, die in Neukölln randaliert haben.
Also Kinderstadt in, da war das nach dem Slogan von Jürgen Rüttgers seinerzeit, meine ich, ne?
Oder hier, wo kann ich gegen Ausländer unterschreiben, von Roland Koch. Da haben wir ja uns kein Stück weiterentwickelt, ne? Also diese ganze, die Ausländer sind alle kriminell und die Kinder erst recht, aber vor allen Dingen die Muslime. Das ist ja so eine Erzählung, die hat bis heute überlebt. Aber das ist nur die eine Schublade. Die zweite Schublade ist ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, an Florida Rolf.
Ja. Ja,
an den faulsten Arbeitslosen Deutschlands. So, und das sind so die beiden Dinge, um die es geht, ne? Sozialhilfebetrug auf der einen Seite und kriminelle Ausländer auf der anderen Seite. Und diese Nummer mit der Bezahlkarte, die verbindet jetzt beides so ganz wunderbar miteinander, ne? Also da geht es dann nicht nur um faule Arbeitslose, sondern auch um kriminelle Ausländer. Also quasi so faul kriminelle Ausländer, die aus ihrer Faulheit heraus kriminelle Dinge machen. Und da muss jetzt der Staat endlich mal einen Riegel vorschieben, dass nichts von alledem in irgendeiner Form als Infrastruktur, als gesellschaftliches System oder als politisches Thema angegangen wird, um Dinge besser zu machen für uns alle, einschließlich derjenigen, die halt hier in Deutschland leben, um beispielsweise die Integration zu verbessern oder um Arbeitgebern das Leben zu erleichtern, um Leute einzustellen oder um den Menschen in der Verwaltung das Leben einfacher zu machen. Das könnte man ja alles machen. Man könnte ja irgendeine Zielgruppe definieren, für die es dann besser wird. Aber das ist gar nicht passiert, sondern es geht hauptsächlich um die Schlagzeile, um eine Selbstinszenierung als starker Mann, als jemand, der sich von denen nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und dass man denen zeigt, wo der Frosch die Locken hat, wer Koch ist und wer Kellner in diesem Land. Das ist für mich ein großes Problem.
Ja. Das ist ja wirklich auch ein Problem, wie wir Medien konstituiert sind. Also das heißt, wir nehmen einen Fall, eine Debatte, ein Landrat schlägt das vor, ein Politiker schlägt das vor und dann wird ja Pro- und Kontra-Bezahlkarte abgewogen, man macht Interviews, hat viele Berichte gesehen, wie läuft das dann so konkret, was sind Vor- und Nachteile und so weiter. Was ganz schwer ist, finde ich, in den Medien abzubilden, ist zu sagen, dass diese Debatte insgesamt falsch ist. Denn das wirkt ja dann auch wieder so nach dem Motto, arrogant, ihr nehmt die Sorgen der Leute nicht ernst und so. Das ist, finde ich, unheimlich schwer, das Thema, gerade beim Thema Migration, als würden wir nur noch in so Kanälen funktionieren und haben so eine große Pfadabhängigkeit von dem, was schon mal gesagt wurde. Uns ganz schwer wegzukommen, zu sagen, Migration ist im Grunde Alltag und jetzt kein Problem an sich.
Das sind ja, ich würde mal sagen, so 3-4 unterschiedliche Dinge. Das eine ist, die Bezahlkarte an sich wird ja gar nicht debattiert. Also was sind Vor- und Nachteile, wie kann man es machen, wie kann man bestimmte Bezahlprozesse vereinfachen oder auch wie kann man Transferleistungen anders gestalten. Darum geht's ja gar nicht. Und das ist ja der Gag. Die Bezahlkarte ist ja nicht per se schlecht, den Leuten Geld zu überweisen virtuell und dafür zu sorgen, dass dann so eine Karte auch überall angenommen wird, kein Mensch mehr irgendwie hier Bargeld durch die Gegend herumtragen muss. Das ist ja erstmal alles gut. Und das erleichtert auch der Verwaltung das Leben. Das muss man halt nur gut machen. Nur wenn man sagt, uns gehen ganz viele Millionen Euro flöten, weil die das Geld unrechtmäßig beziehen oder weiter versenden und dann kostet die Bezahlkarte viele, viele Millionen Euro, dann passt da ja schon mal etwas nicht. Und wenn ich das nur so konzipiere, dass es eine Bestrafung ist oder wenn ich es nur so konzipiere, dass ich den Leuten das Leben schwer mache, dann liegt ja der Schwerpunkt, auch der Schwerpunkt der Kommunikation und der Berichterstattung darauf, wie man den Leuten das Leben so miserabel wie möglich machen kann. Und das ist ja das, worum es geht. Das ist dann, wenn ich es ausweite auf beispielsweise Arbeitslose oder Langzeitarbeitslose, geht es ja genau darum. Da geht es ja nicht darum, wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen, die krank sind, Therapieplätze bekommen, ne, um dann kann man ja immer noch machen, Manchester-Kapitalismus, damit sie irgendwann im Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen? Oder wie kann ich Menschen, die Kinder versorgen oder Alte pflegen, wie kann ich dafür sorgen, dass sie den Kopf frei bekommen, Kinderbetreuung haben, um anschließend in den Arbeitsmarkt zurückzukehren? Also das wären ja politische Probleme, die ich lösen könnte. Wenn ich aber stattdessen sage, ja, die sind faul und jetzt sorge ich dafür, dass die aus ihrer Wohnung rausziehen müssen und weniger Geld bekommen, weil die Allgemeinheit kann sich das nicht mehr leisten, dann ist das... Das ist halt so Kraft, wie heißt das? Krachledern, sagt man ja bei Ihnen in Bayern. Das ist so Kraftmeierei. Und ich habe das Gefühl, die politische Kommunikation verengt sich auf so Facebook-Kacheln. Also die Leute sitzen in Talkshows und ihre Social-Media-Mitarbeiter sind immer so auf der Suche danach, welchen Satz man in so eine Kachel packen oder in so eine kurze Sequenz packen kann, damit man ganz, ganz viele Klicks und Likes und Wahlumfrage-relevante Content produzieren kann. Und das Zweite ist ja, wir verstopfen ja den Diskurs mit so einem Unsinn. Also ich habe gerade für die Zeit Christ und Welt einen ganz langen Artikel abgegeben. Da geht es um den Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche. Und wissen Sie, wir reden über diese vermaledeite Bezahlkarte, über ein Stück Plastik, das paar Leute bekommen werden und das im Leben der allermeisten Menschen überhaupt gar keine Relevanz hat. Es ist einfach wirklich vollkommen egal. Dass aber in großen Vereinen und Kirchen im persönlichen familiären Nahbereich Kinder missbraucht werden und das überhaupt gar keinen Einschlag hat in der Gesellschaft oder in der Berichterstattung, da schüttle ich mir den Kopf. Das passiert Tag für Tag. Es gibt große Netzwerke, es gibt einen Missbrauchskomplex und der Schutz von Kindern beispielsweise, den hätte ich jetzt gedacht, dass er so hoch gehängt wird in der medialen Berichterstattung, in der politischen Kommunikation, in den Sicherheitsbehörden, bei den Innenministern, dass wir über nichts anderes mehr sprechen. Stattdessen machen wir so virtuelle Debatten auf, mit denen wir uns gerne beschäftigen, weil wir das andere zu anstrengend finden. Und das ist auch ein Versagen von Medienschaffenden.
Gut, diese Missbrauchskomplexe sind natürlich, finden auch ihren Weg in die Zeitung und sowas, aber selten auf Seite 1 oder so, ne? Das muss man sagen, sondern echt weiter hinten. Weil diese anderen Themen natürlich so stark emotional verknüpft sind und Medien ja auch ein Markt sind. Das heißt, wenn man zudem noch sich in Medien äußert, die vorwiegend von einem eher konservativeren und biodeutschen Publikum geschaut werden, dann macht man da Punkte. Ist natürlich auch ein Problem, dass wir nicht eine Medienöffentlichkeit haben, die ähnlich divers ist wie die Bevölkerung. Ja, das heißt, die einen gucken das eine, die anderen gucken so ihr Programm. Das heißt, ich glaube, wenn man da auch Zuschriften hätte und von Menschen, die sagen, was ist das für ein Quatsch, womit das bildet überhaupt nicht die migrantische Realität ab und die Normalität, dann wäre das vielleicht anders. Ihr Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich eine große Empfehlung, wer es noch nicht kennt und es noch vor sich hat. Es hat ja diesen schönen Titel, der mich an Fassbinder erinnert. Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft, finde ich ein ganz toller Titel, wäre auch ein schöner Filmtitel. Und da ist ja das schöne Wort Sehnsucht drin. Das heißt, Sie haben ja auch in Ihren Interviews, lassen Sie auch immer wieder anklingen, dass bei allem Kampf, der auch zu führen ist und bei allem Streit, der zu machen ist, es ja bei Ihnen auch so eine Erfahrung gibt, ja, des Dazugehörens, der Zuneigung zu Deutschland, zu einer Gemeinschaft eher und so einer ideellen kulturellen Gemeinschaft, die es wiederherzustellen gibt. Aber es ist eben sehr schwer, das medial wirklich abzubilden und zu sagen, es läuft eigentlich, das meiste läuft eigentlich richtig. Oder wie könnte man das hinbekommen?
Ich glaube, man muss vielleicht den Blickwinkel ein bisschen verändern. Jetzt habe ich auch das Wort Kampf natürlich in dem Titel drin, weil es ja nun mal auch ein Kampf ist um Anerkennung, Zugehörigkeit, die Leute neudeutsch strugglen in ihrem Leben. Aber die allermeisten haben Sehnsucht. Sehnsucht, dass es besser wird, Sehnsucht, dass es den Kindern eines Tages besser geht als einem selbst. Und ich glaube sogar, ganz viele Migranten, ganz viele Zuwanderer, Ausländer, Flüchtlinge lieben dieses Land. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich würde gerne mehr über Heimatliebe sprechen, über die Frage, was passiert, wenn man dieses Land liebt, aber das Gefühl hat, man wird nicht zurückgeliebt. Dann müssten wir vielleicht weniger über Ausländerkriminalität, sondern mehr über Liebeskummer sprechen. Und ich meine, wer schon mal Liebeskummer erlebt hat, wer schon mal unglücklich verliebt war oder unglücklich geliebt hat, der weiß, dass man sich dann auch nicht immer so wahnsinnig rational verhält oder irgendwelche Sprachnachrichten und SMS schreibt, die man auch wieder bereut am nächsten Tag oder Dinge tut und sagt, auf die man nicht wahnsinnig stolz ist. Und ich glaube, das ist so ein Blickwinkel, der mir wichtig wäre, nicht nur in Bezug auf Migranten übrigens. Wir haben Landtagswahlen in Ostdeutschland und wir reden enorm viel über politischen Extremismus. Wir reden auch über Lebensqualität oder bestimmte Indikatoren, die darauf hinweisen, dass Ostdeutsche noch immer nicht denselben Lebensstandard haben wie Westdeutsche und das über lange Zeit noch so sein wird. Ich habe mich gefragt, man müsste das doch eigentlich auch anders benennen und anders beschreiben und vielleicht auch anders fühlen. Es gibt dieses schöne Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe, der Landsleute. Und ich habe mir gedacht, ich als migrantischer Wessi muss mir doch sagen, das sind doch meine Landsleute. Was kann ich denn dafür tun, dass es denen auch besser geht? Und was können die denn dafür tun, dass ich als deren Landsleut ein gutes Leben habe hier in Deutschland? Und wenn wir das alle gemeinsam denken würden, dann könnten wir total weit nach vorne kommen. Ich glaube, das ist eine Art der Rede, eine Art des Fühlens, eine Art des medialen Diskurses, der wirklich gut verfangen kann, weil Menschen den verstehen. Menschen verstehen, dass es darum geht, dass es anderen Menschen auch gut geht. Und ich glaube, diesen Gegendiskurs, den müssen wir stärken.
Es ist ja auch so, dass diese enormen Gefühle wie Hass und Abscheu und sich abgrenzen wollen diese Aufwallungen, von denen ja auch die sozialen Medien sehr stark leben, aber auch natürlich die herkömmlichen Medien, das ist so eher eine sichere Bank. Also wenn man, sagen wir mal, man will eine Boulevardzeitung verkaufen, dann ist natürlich das darauf aufmerksam zu machen, in welchem Verbrechen beispielsweise eine migrantische Person verwickelt war, ist immer eine sichere Bank, ganz egal, ob das jetzt repräsentativ ist oder ob es noch viele andere schlimme Verbrechen an dem Tag gab. Das heißt, in welchem Genre würden Sie so eine mediale Erzählung der Solidarität, der gelebten Landsleut-Freundschaft sehen? Wären das fast eher literarische Texte? Wären das Essays? Wie könnte man so einen Artikel angehen?
Ich glaube, das ist etwas für alle Genres, für alle Rubriken und für alle Formen von Medien. Also die Amerikaner sind ja deutlich weiter. Die haben einen ganz offenen, schonungslosen, zuweilen auch sehr schmerzhaften Patriotismus. Aber das funktioniert ja. Und das funktioniert auch Hollywood-würdig. Das funktioniert für Netflix. Es funktioniert in der Auseinandersetzung von liberalen, progressiven Medien wie New York Times, Washington Post bis hin zur Fox News. Und das ist ja irgendwie so etwas, worauf sich viele dann einigen können. Wie gesagt, mit enorm großen Schattenwürfen, wenn man die amerikanische Geschichte betrachtet. Aber auch die Bild-Zeitung hat Wir sind Papst getitelt. Die sprach von Weltmeister der Herzen. Die sprach von Refugees Welcome. Also selbst eine Zeitung, wo man sagen muss, hui, die ist nun wirklich alles nur nicht progressiv oder freundlich gegenüber Minderheiten, die hat es geschafft, große Kampagnen in ihren eigenen Stil zu veröffentlichen. Und diese Frage nach Sehnsucht und Liebe und Heimatliebe und auch Zukunft, das ist ja in die DNA von politischer Kommunikation geschrieben. Es ist doch in die DNA von uns, Sie wie mich, die wir beide über politische Sachverhalte berichten. Das ist doch das, worum es geht, auch in der großen Auseinandersetzung. Es ist doch etwas, was in Unternehmen passieren kann. Man wirkt ja irgendwie im Umfeld, die haben alle Corporate Social Responsibility Programme. Und aus dieser Perspektive, und da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr Theologe, aber aus dieser Perspektive, dass man auch über das Morgen in das Übermorgen hineindenkt und die Frage stellt, jenseits von Leitkultur oder so ein Quatsch, ne? Was ist denn ein gemeinsames Leitbild, das wir haben in diesem Land? Was ist denn das, worauf wir uns alle einigen können? Eine Vision, wie dieses Land wirken kann in der Welt, besser sein kann, als es heute ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was wirklich alle Menschen betrifft und vielleicht auch alle Menschen erfasst.
Diese Utopie ist ja etwas, was ich persönlich eher mit den 70ern und bis zur Hälfte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verbinde, als man in der Politik noch sehr stark, auch die Union zum Beispiel noch sehr stark drauf gesetzt hat, wie wollen wir in Zukunft leben. Mhm. Damals war das auch öfter mal Thema, so Zukunftswerkstätten, auch Dokumentation aus der Zukunft und solche Gedankenexperimente. Würden Sie dazu einladen, davon ein bisschen mehr zu machen, sich also mehr zu trauen und nicht nur zu reflektieren, wo es gerade nicht
ja, läuft. Ja, unbedingt. Also ich würde vor allen Dingen, also ich möchte niemandem zu nahe treten, jetzt habe ich die 80er nicht so wahnsinnig bewusst erlebt. Ich bin ja ein Kind der 90er. Aber ich glaube, dass in den 70er und vor allen Dingen in den 80ern, also so auch in der zweiten Hälfte der 80er, dass es eine Auseinandersetzung gab um Systeme. Ne? Dass es eine Auseinandersetzung darüber gab, was ist das bessere System? Das System des Westens oder das System des Ostens? Und man hat eben nicht nur abgewertet, was man für falsch erachtet hat, was der Gegner macht, sondern man hat vor allen Dingen sich darauf bezogen, was man selber kann, was man mitbringt, was man anzubieten hat. Und das ist ja nun mal Freiheit und Demokratie und Menschenrechte und Minderheitenrechte und gesellschaftliche Progressivität. Und ich würde in unserer Medienwelt, das ist ja hier auch ein Medienpodcast, würde ich mir wünschen, dass wir den Blick auch deutlich mehr nach innen richten. Und zwar nicht nur da, wo es nicht gut läuft. Und das, was nicht gut läuft, das kann man ja auch ordentlich beschreiben. Ne? Aber diese ganzen Erzählungen vom massenhaften Missbrauch von Sozialhilfeleistungen, die es in dieser Form halt auch nicht gibt, oder von den offenen Grenzen und jeder kann herkommen, der will, das stimmt ja auch irgendwie nicht. Da muss man ja auch einfach mal sagen, hört mal zu, Leute, an der und der Stelle habt ihr gelogen. Und das sagen wir euch jetzt auch so. Aber auf der anderen Seite muss man irgendwie auch den Blick nach innen richten und sagen, es ist ein unheimlich progressives Land. Irgendwie ein Viertel der Menschen hat irgendwie Zuwanderungsgeschichte. Und wenn ihr die alle rausschmeißen wollt, dann wird es streckenweise schon ganz schön leer. Und dann lebt ihr ganz alleine unter euch. Und dann sieht es wieder aus wie früher bei Leni Riefenstahl. Und die Frage ist, ob man das denn will. Und ich glaube, dass die Deutschen wieder zurück wollen zu Kartoffel und Kohl und irgendwie ihren komischen Großeltern, die irgendwie nur wieder ihre alten Heimatlieder singen wollen von der Lindenwirtin im Donautal. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Deutschen darauf so große Lust haben.
Manche vielleicht, aber nicht viele. ich sage auch immer, 100% haben hier Migrationsgeschichte, weil die Menschheit ist ja nun mal nicht hier aus dem Acker emporgewachsen, sondern sind ja alle irgendwie aus den Wiegen der Menschheit, unter anderem aus Ostafrika, irgendwann mal eingewandert, nur etwas früher als die anderen, aber das ist ja letztlich egal. Nun geht es, wir können ja auch nicht drüber hinwegsehen, dass wir sind ja auch viel auf Social Media unterwegs und gerade bei X oder auch bei Facebook sind unheimlich viele Menschen, die ja sagen, öffentlich-rechtliche Rundfunk ist A zu woke und ist links, wie wir es immer, rot-grün infiziert. Und auf der anderen Seite, man kann auch gar nicht mehr sagen, was man möchte, weil dann wird man gecancelt. Wie bildet man solche Ängste ab?
Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie mit Leuten, die sagen, ich setze auf Homöopathie statt auf Impfung. Ne? Da kannst du natürlich hingehen und versuchen, die Leute zu überzeugen, aber an irgendeinem Punkt muss man einfach sagen, nee, es tut mir leid. Also es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viel Grundlage, da jetzt gemeinsam konstruktiv zu streiten. Und ich kann ja mal eine Sache aus einem ganz persönlichen Erleben erzählen. Ich habe mit Nicole Diekmann eine eigene Sendung gehabt, einen eigenen Podcast gehabt beim Südwestrundfunk, beim SWR. Und wir haben ein Format gehabt, also wir haben nach der ersten Staffel, das war testweise etwas, was wir angefangen haben, haben uns dann mit dem SWR nicht mehr geeinigt, wie es in der zweiten Staffel weitergehen kann und werden das jetzt woanders fortführen, aber wir haben ein Format entwickelt, das heißt gegen jede Überzeugung. Wir haben über alles geredet. Wir haben, je kontroverser ein Thema war, umso lieber über dieses Thema gesprochen. On air. Wir haben über das Umschreiben von Kinderbüchern gesprochen. Wir haben über Klimaaktivismus gesprochen, ob man Waffen in die Ukraine liefern soll. Abtreibung, ja, nein. Es gab im Prinzip kein Thema, das wir nicht behandelt haben, mit zwei gegensätzlichen Positionen. Das heißt, jede Position, von der es heißt, dass sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Radio verboten ist, die wurde in diesem Format allein behandelt. Und wenn ich höre, dass ja überhaupt gar keine konservativen Stimmen mehr im Format oder in den öffentlich-rechtlichen Medien zu hören sind und ich sehe gefühlt alle zwei Wochen irgendeinen AfD-Politiker in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Sendung, dann passt auch das nicht mehr für mich zusammen. Und aus meinem eigenen Erleben, wirklich, ich tu mich schwer, die Ruhe zu bewahren, aber zu behaupten, Medienhäuser wie der MDR oder der Bayerische Rundfunk seien linksgrün, da frage ich mich, also wirklich, ich frage mich innerlich, ob die Leute den Verstand verloren haben. Ich sag Ihnen das ganz ehrlich. Wie kommt man denn darauf? Haben die Leute schon mal öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen? Ich habe da, also man hat ja das Gefühl, da läuft irgendwie von morgens bis abends das Programm der Antifa. Wenn ich da einschalte, dann ist Florian Silbereisen und Biathlon. Also was soll denn da bitte linksgrün sein? Die Talkshows, da sitzen den ganzen lieben, also ich habe gedacht, Wolfgang Bosbach wohnt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, stimmt.
Ich meine, bitte, von Sabine Christiansen bis heute, also selbst in bei Hart aber fair, da saß neulich ein AfD-Mann. Also zu behaupten, dass diese Stimmen dort nicht vorkämen, das ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Und in den meisten Fällen ist es auch gelogen. Und das muss man in dieser Härte und in dieser Ehrlichkeit einmal sagen. Und wenn man das etabliert hat, dann können wir gerne über alle möglichen anderen Dinge reden. Ich bin nämlich übrigens auch ein ganz großer Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich sehe ganz, ganz viel, was dort nicht richtig läuft. Aber ich bitte darum, einmal die Grundlagen richtig zu stellen, auf deren Basis wir halt diskutieren können.
Ja, diese Kategorien von wahr und falsch, ne, von wahrer Aussage und Lüge, die haben es relativ schwer. Ich meine, manche sagen ja auch, auf X kann man sie auch immer wieder lesen, dass wir irgendwie in der DDR leben und in so einer Diktatur. Das heißt, manchmal frage ich mich, ob Medien tatsächlich auch so als so eine Art Videospiel wahrgenommen werden, wo man eigentlich mal mit allem so ein bisschen postmodern spielt und guckt mit der Behauptung, aber ob das jetzt wahr sein muss oder falsch sein muss, das ist etwas unmodern geworden.
Ich habe das regelmäßig die Leute gefragt, ob sie einen Unterschied empfinden zwischen dem, was in Deutschland passiert und dem, was in Nordkorea passiert.
Ja.
Weil in Nordkorea ist ja Diktatur und wenn Deutschland Diktatur ist, dann gibt es ja gar keinen Unterschied mehr. So. Und dann sagten sie, ja, das ist aber ein bisschen weniger Diktatur. Und dann sagte ich, ja, ein bisschen weniger Diktatur gibt's aber nicht. Es gibt halt schwanger oder nicht schwanger. Ja. Und wenn es bei uns, wenn es nicht Nordkorea ist oder nicht Russland oder nicht China oder nicht die Türkei oder irgendwas anderes, dann scheint ist nicht so eine ganz schlimme Diktatur gewesen zu sein. Ich habe von Leuten gehört, die in Ostdeutschland leben, aufgewachsen, in der DDR miterlebt haben, die sagten, das ist genauso wie in der DDR früher. Und ich sage, Leute, aber dann kann es in der DDR nicht so schlimm gewesen sein.
Man hat das Gefühl, die Leute äußern sich innerhalb von einem Kommunikationsspiel und wenig mit Bezug auf die tatsächliche Erfahrung der Menschen. Aber Corona, Migration, das sind eben solche, diese Aufregerthemen, wo wir unheimlich stark ankämpfen müssen gegen solche falschen Analogien, auch immer dieses Migration als Mutter aller Probleme. Das heißt, immer wieder alles, was schiefläuft, in Deutschland daraufhin zurückzuführen.
Mhm.
Jetzt Frage, wenn Sie, Steven Ampalagan, jetzt morgen Chefredakteur werden des Spiegel oder Chefredakteur der ARD, wie würden Sie sozusagen so eine normale Woche, wie wir jetzt haben Mitte März, alle gehen eigentlich friedlich zur Arbeit, wie würden Sie diese Normalität und diesen Frieden beschreiben?
Also ich bin ganz ernst der Meinung, wir brauchen eine Form von Strategie oder von einer Kommission oder wer auch immer es ist, wo Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Vielfalt die Vielfalt der Bevölkerung abbilden, als Korrektiv installiert werden, das Rückmeldungen gibt und rückkoppelt, wie unsere Berichterstattung, ob diese Berichterstattung relevante Teile des Lebens der Menschen abbildet. Und das ist etwas, was mir wichtig wäre. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Medienlogik und dass die Indikatoren in dieser Medienlogik vollkommen entkoppelt sind von dem, was bei den Menschen auf der Straße passiert.
Das ist das eine. Ja, inwiefern? Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Das ist interessant.
Wenn Sie morgen früh zur Arbeit fahren wollen und dann stellen Sie fest, okay, wenn ich in eine Bahn einsteige, dann kommt sie nicht oder die kommt zu spät. Oder ich fahre mit dem Auto irgendwie vom Westen in den Süden und dann muss ich in Lüdenscheid vorbei und da bauen sie seit gefühlt 20 Jahren an dieser vermaledeiten Brücke und irgendwie, und das ist nicht die einzige Brücke, die zerbröselt. Und dann bringe ich mein Kind irgendwie weg und da fällt aber der Unterricht aus, weil das Schulgebäude marode ist und die Lehrer nicht stattfinden. Oder ich bringe es in den Kindergarten, haben sie Notbetreuung, weil die alle ausfallen. Und dann ist der Arbeitgeber, der sagt, ich soll irgendwas machen, aber es funktioniert nicht, weil das Internet ist nicht so gut oder was weiß ich, ne? Und Sie können ja, wenn Sie sich irgendwie mal 10 Minuten hinsetzen, glaube ich, 100 Punkte aufschreiben, wo man in Deutschland wirklich auf grundlegendster Ebene Dinge verbessern muss. Von Gesundheitssystem, Wohnungsmarkt etc. etc. Das sind ja Probleme, die Menschen betreffen. Oder eben auch dieses Thema Kindesmissbrauch, wenn wir jetzt mal über Kriminalität und Gewaltverbrechen sprechen. Das sind ja alles relevante Themen, über die wir sprechen müssen. Und stattdessen machen wir wirklich ganz, ganz viel Berichterstattung über das Genderverbot oder Cannabis-Legalisierung oder die Winnetou-Bücher oder so. Und ich glaube, die Leute haben Lust, das auch zu lesen, weil es auch irgendeine Art von Entkopplung ist, und sie sich nicht mit den echten Problemen beschäftigen müssen, die ja auch Auswirkungen auf ihr eigenes Konsumverhalten haben oder auf ihr eigenes Leben haben und schmerzhafte Eingriffe möglicherweise bedeuten. Aber das können wir denen ja nicht ersparen. Wir können ja nicht über Sachen nicht reden, weil sie unbequem sind oder weil die Leute keine Lust darauf haben, sondern wir müssen berichten, ne, und tatsächlich sagen, was ist. Und sagen, was ist, ist eben nicht Genderverbot, nehmen wir das mal als schönes Beispiel, und wir berichten und berichten und berichten und gehen denjenigen auf den Leim, die lieber über Genderverbot sprechen wollen, als über marode Brücken. Weil Genderverbot ist super einfach. Das kostet kein Geld, das kostet auch überhaupt gar keine politischen Ressourcen oder Anstrengungen. Da sagen sie einfach, darfst du halt nicht mehr gendern, und die Leute feiern diesen großen, großen Sieg in der politischen Auseinandersetzung. Und währenddessen.
Ja, man muss sich
genau, nicht. Genau, sie müssen ja nichts tun. Das ist ja einfach die allereinfachste Art, Politik zu machen. Sie müssen einfach das Leben der Leute nicht verbessern oder irgendetwas tun.
Ja, die Autorin Katrin Wessling hat mal auf X ein ganz schönes Beispiel gebracht. Wenn man das Land wirklich beschäftigen will und lahmlegen will für einige Tage, dann muss man darauf hinweisen, dass in der Deutschen Bahn neuerdings nur Unisex-Toiletten zugelassen sind. Was ja stimmt, ja. Es gibt keine Geschlechterdifferenzierung in den Toiletten eines ICEs zum Beispiel. Und würde man so eine Debatte, diese Debatten sind, die kommen ja meistens im Sommer, sind etwas künstlich. Und ich glaube, Sie haben recht, es lenkt ab sozusagen von den wirklich deprimierenden Themen. Ne?
Genau, oder auch den wirklich schönen Themen oder was auch immer. Ne? Aber ich würde das natürlich nicht verbieten als Chefredakteur der ARD oder irgendeines anderen Mediums, aber ich würde sagen, wie relevant ist das für das Leben der Leute? Was sind die wichtigen Themen? Was sind die im Ausland wichtigen Themen? Welche Konsequenzen haben sie für unser Leben hier? Und also weil ich in diesem Thema gerade bin, aber wir können einfach nicht mehr Ressourcen und mehr Blatt und mehr Zeilen und mehr Sendeminuten in Gendern und Genderverbot und Gendersternchen und Gendergedöns investieren als in Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche. Mhm. Es geht einfach nicht. Es will nicht in meinen Kopf. Ich will es nicht. Ich will, dass wir überlegen, wie sehen Schutzkonzepte aus? Wie sieht ein Leben aus, das würdevoll und sicher und frei ist für alle Menschen dieser Gesellschaft? Und ich will, das sind einfach Quatschdebatten. Und ich glaube, ich würde versuchen, diese Quatschdebatten zu identifizieren, sie durchaus auch zu führen, aber auf eine Art und Weise, die eben nicht diese anderen Dinge verstopft. Mhm.
Ja, zumal, ich meine, es gibt ja auch noch andere blinde Flecken, gerade im Ausland. Wenn wir das Thema Migration ansprechen, die meisten Migrantinnen und Migranten kamen aus Syrien oder sehr viele aus Syrien, aus Afghanistan und aus anderen Kriegsgebieten, aus der Türkei auch viele. Und über diese Länder wiederum ist die Auslandsberichterstattung ja unterentwickelt. Es gibt sie, es ist auch toll, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten, aber es ist jetzt nicht direkt die Nummer eins, wenn man sich die Nachrichten anguckt. Das heißt, das Problem ist zwar da, man will irgendwie an der Migration rumschrauben und das irgendwie verbessern, aber eben ohne Kenntnis der Zusammenhänge. Und auch das sind ja Themen, die verdrängt werden und die dann nur im Dunkeln geschehen.
Total. Also ich habe, was beispielsweise die Diskussion über den Nahen Osten und den Nahostkonflikt betrifft, habe ich für mich eine ganz private Regel eingeführt. Wenn ich irgendwo auf einer Party bin und die Leute wollen darüber reden oder vielleicht sogar mit mir darüber reden, dann frage ich die immer, ob sie wissen, wo die Golanhöhen sind. Und wenn die Leute es nicht wissen, dann sage ich, weißt du, was habe ich, also da gibt es ja überhaupt gar keine Grundlage, auf der wir debattieren können. Du hast ja offensichtlich nicht mal Ahnung von den Basics. Was soll ich jetzt mit dir über die Konflikte und diese Komplexitäten irgendwie vor Ort besprechen, wenn du dich offensichtlich nicht auskennst? Da habe ich einfach gar keine Lust. Und
dabei ist es nicht kompliziert. Es gibt den Weltspiegel, es gibt das Auslandjournal und so. Also man kann relativ einfach sich da in die Materie
genau.
Natürlich.
Und ich meine, es ist jetzt irgendwie, ich finde doch auch komplizierter Konflikt, aber wir führen ja Debatten über Mikro- und Molekularbiologie haben wir gemacht während der Pandemie, über Impfstoffe, über die Energieerzeugung und die Funktionsprinzipien von Kernkraftwerken. Da kann mir doch keiner erzählen, dass er irgendwie Bescheid weiß darüber, um sich da irgendwie qualifiziert eine Meinung zu bilden.
Gibt es denn mediale Formate oder Entwicklungen, die bei Ihnen Hoffnung erzeugen? Sie haben sich ja schon als eher relativ hoffnungsfroher Mensch und an Hoffnung interessierter Mensch dargestellt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ein Glück, das ist jetzt neu und sowas finde ich gut und mehr davon?
Also ich halte es für eine wirklich fantastische Entwicklung, dass kleine Medienerzeugnisse sich am Markt halten können, die einen eigenen Blick oder eine eigene Formatidee oder auch ein eigenes Geschäftsmodell haben das nicht darin besteht, noch härter, noch schneller, noch krasser zu berichten, wie es ja dann auch passiert. Aber wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, ich lese seit mittlerweile, glaube ich, Jahrzehnten das Bildblog oder Übermedien oder ja. Ich höre auch gerne solche Formate wie Iris als Medienpodcast oder irgendwie die Formate von meinem Freund Cash Roberos, der irgendwie ganz tolle Podcasts produziert, über Medien, Republik.ch. Ich habe selber gerne für Krautreporter immer geschrieben. Also diese unabhängigen Medienformate, die Leute beschäftigen, die einfach nur Bock haben, ein Thema so gut wie möglich aufzuschreiben und zu vermitteln. Das ist etwas, was ich ganz, ganz hervorragend finde. Ich bin großer Fan des Dummy-Magazins, die einfach völlig respektlos und ohne jede Beschränkung Themen adressieren und besprechen und aufschreiben. Und das ist, glaube ich, auch eine Zukunft. Und es ist eine hoffnungsfrohe Entwicklung, dass es nicht mehr diese Gatekeeper gibt, die mit verschränkten Armen vor einem stehen und sagen, nee, du darfst hier nicht schreiben oder dein Leserbrief, den drucken wir jetzt nicht und ich bestimme irgendwie, was hier reinkommt oder nicht. Das ist ja auch so eine Art Oligopol, ne? Oder vielleicht sogar ein Monopol in mancher Hinsicht. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wo das ganz furchtbar ist. Also so Leute, die bei der Bild-Zeitung rausfliegen, weil sie denen zu unseriös sind, die dann eigene Formate entwickeln und dann noch unsere. So soll es ja auch geben, müssen wir jetzt nicht namentlich adeln. Aber das funktioniert dann ja auch. Aber wie sagte der Finanzminister im zarten Alter von 19, das sind vielleicht dornige Chancen, die wir haben als Gesellschaft und als Demokratie.
Ich finde das gut, dass wir auf einer optimistischen und zukunftsfrohen Note enden. Herzlichen Dank, Steven und Palagan, für dieses hochspannende Gespräch.
Vielen Dank, Herr Minkmann.
Quotus kommt wieder nach einer Osterpause und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.